Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Heute beschäftigen wir uns mit der Begutachtung bei geklagten chronischen Schmerzen. Warum und wann diese notwendig ist, wer sie durchführen kann und darf und wie eine Begutachtung abläuft, das und vieles mehr werden Sie heute im Podcast Schmerz, was bedeutet eine Begutachtung, erfahren. Ich freue mich für dieses Gespräch unsere Experten Dr. Richard Ibrahim und den Diplompsychologen Ingo Oskader aus München begrüßen zu dürfen. Sie arbeiten in einem Schmerzzentrum in München-Ost. Dr. Ibrahim ist Facharzt für Orthopädie und Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin und Schmerzmediziner und er leitet das DGS-Schmerzzentrum in München. Lieber Richard, lieber Ingo, schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank, dass wir für dieses Podcast von dir geladen wurden. Freuen wir uns sehr, vor allen Dingen, weil es ja auch ein besonderes Podcast ist, was die schmerzmedizinische Begutachtung betrifft.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, schön dabei sein zu können.
Ja, ihr beschäftigt euch ja schon seit vielen Jahren mit der Schmerzmedizin und in eurer Praxis und in der Praxisklinik gibt es ja ein weites Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten, das ihr da abdeckt. Aber nicht nur das, ihr erstellt auch Gutachten und jetzt werden sich sicher einige wundern, ein Arzt und ein Psychologe und das braucht man beides für die Gutachten?
Absolut. Also die Thematik ist primär, dass ja unsere Gesellschaft ja immer komplexer wird. Ja, die Ausrichtung für das, was wir früher im orthopädischen Bereich oder in anderen Fachbereichen der Neurologie und sonstigen Bereichen ja erlebt haben, ist nicht mehr Status quo. Das heißt, wir müssen immer mehr berücksichtigen, eben auch auf der Grundlage biopsychosozial, darauf kommen wir ja sicherlich noch zu sprechen, die Bedeutung einfach von anderen Fachbereichen und die Psychologie spielt da eine besondere Rolle.
Ja, dann fangen wir doch mal an. Wann sollte denn so ein Gutachten überhaupt angestrebt werden?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir im Rahmen von verschiedenen Fachfragen oder auch Auskünfte von Seiten der Patienten, aber von gewissen Auftraggebern immer mehr Fragestellungen kommen, die sich eben beziehen auf, wann ist ein Schmerz auch relevant für gewisse Bedeutungen der Sozialgesetzgebung. Das bezieht sich zum Beispiel auf die Fragestellung Berentungen, gerade großes Thema Frühberentung muss man berücksichtigen. Fragestellung auf die Pflegeversicherung, ein großes Thema. Wann hat ein Patient Anspruch auf Pflege? Drittes Thema ist bei Unfall, bei großen unfallbezogenen Fragestellungen, also von den Berufsgenossenschaften. Und natürlich nicht selten auch die Fragen von Seiten der Gerichtsbarkeit. Und das sind alles Themen, die natürlich nicht einfach so ad hoc von einem Gutachter in ein paar Minuten oder ein paar Stunden bearbeitet werden können, sondern diese Fragestellungen sind, ich nenne das mal, hochkomplex und gleichzeitig sind sie auch richtungsweisend für den Patienten. Man denke da als das Stichwort Arbeitsunfähigkeit und Wiedereingliederung in den Beruf.
Hast du jetzt gesagt, dass es wichtig ist, rauszukriegen, wann der Schmerz relevant ist? Was bedeutet denn das überhaupt, so ein chronischer Schmerz, und was macht den Schmerz relevant?
Das Entscheidende ist ja, dass von der Definition, wir sind ja beides Schmerzärzte, das ist ja das Schöne, dass von der Definition ja wir ja primär also per Definition ist es ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlsleben, über das wir reden, dass laut Definition, ich bringe das nochmal für die Hörer, mit einem aktuellen oder potenziellen Gewebeschädigung verknüpft sein kann. Und solche Schädigungen eben auch von der Zeit her mindestens 6 Monate bestehen muss. Das ist so mal Definition mal formuliert. Das Bedeutende ist aber dabei, dass wir ja von einer Emotion reden. Und die Transformation von einer Emotion in ein Krankheitsbild und dementsprechend die Folgen davon, das stellt die große Herausforderung dar. Und das ist auch bis heute trotz der Veränderungen im Seiten der medizinischen Gutachten, wir hatten ja 2017 eine Aktualisierung, wir haben jetzt eine neue Aktualisierung von 2023, auch das ist immer noch nicht vollständig gelöst.
Jetzt hast du ja gesagt, es ist eine Transformation von einem Gefühlsleben, also dann wäre das ja jetzt auch etwas, was für den Ingo wichtig ist, ne, als Diplompsychologe.
Ja, also aus der Sicht der Psychologie sind die Schmerzkategorien jetzt für die Begutachtung insofern nochmal zu unterteilen. Also es gibt ja einmal den Schmerz als Leitsymptom einer Gewebeschädigung. Das wäre jetzt tatsächlich erstmal so der medizinische Blick. Und dann den Schmerz bei Gewebeschädigung mit psychischer Komorbidität. Und da kommt auch schon die Psychologie durch. Das heißt, da werden dann Angststörungen, depressive Störungen, Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, die fließen damit ein. Dann gibt es noch eine dritte Kategorie, so das ist Schmerz als Leitsymptom einer psychischen Erkrankung. Das wäre dann auch der Fall bei Anpassungsstörungen zum Beispiel oder posttraumatischen Belastungsstörungen. Da kommt die Relevanz dann der Psychologie auch durch.
Okay, da ist jetzt ganz vieles, glaube ich, was wir so jetzt nach und nach mal ein bisschen aufbereiten müssen. Du hast jetzt so ein paar Sachen erwähnt, Ingo, wie Anpassungsstörung, posttraumatische Belastungsstörung. Kannst du da vielleicht mal ganz kurz erklären, worum es sich da handelt?
Ja, sehr gerne. Also von der Anpassungsstörung spricht man dann, wenn ein kritisches Lebensereignis eintritt. Und im Rahmen von Gutachten ist das auch meistens der Fall. Es ist also ein Schädigungsereignis, was eintritt. Und und für den Patienten oder der begutachtet wird, bedeutet das, dass sich seine Lebenswirklichkeit von jetzt auf gleich radikal verändert und er sich neu anpassen muss. Und das geht nicht so ganz geschmeidig, um es mal so zu formulieren, sondern ist mit erheblichem Stress und Funktionsstörungen beeinträchtigt oder begleitet, besser gesagt.
Also heißt, diese Problematik der plötzlichen Lebens- oder kritischen Lebensveränderung nicht zu sehr zu spüren, kann man das Ganze auch als Schmerz wahrnehmen? Könnte man das so ausdrücken?
Die Aufgabe jetzt des Psychologen ist, da genauer zu differenzieren und letztendlich genauer auch das zu untergliedern, dass der Schmerz nicht einfach nur noch ein Containerbegriff ist, als pauschalen Begriff, sondern dass man genauer hinguckt, wo sind denn eigentlich die Beeinträchtigungen dann auf psychischer Ebene auch zu sehen.
Welchen Nutzen oder welche Risiken bringt denn dann so ein Gutachten mit sich?
Aber das Entscheidende ist ja, da gehe ich gerne drauf ein, dass wir natürlich sehen müssen, dass die Patienten ja auch, was die berufliche Reintegration betrifft, ja extrem unter Druck stehen. Also wenn ein Schmerzereignis eingetreten ist, im Sinne von der Tatsache, dass ein Patient jetzt auch beruflich nicht mehr arbeiten kann, denn da starten ja bei uns die Betrachtungen und der Blick, wenn man über den weiteren Ablauf der Patienten spricht, nämlich die Tatsache, er ist ja dann zunächst mal regulär 4 Wochen krankgeschrieben bis maximal 6 Wochen und dann greifen sogenannte, also das ist ja die 6 Wochen Frist der Lohn- und Entgeltfortzahlung, so greift das. Und ab dem Zeitpunkt greifen dann sogenannte Gehaltsfortzahlungen im Sinne von, das bezeichnen wir als eine Nahtlosigkeitsregelung. Das heißt, der Patient hat regulär von Seiten der Kassen Anspruch auf 78 Wochen, wo er krankgeschrieben werden kann bei einem chronischen Krankheitsbild. Und das ist insofern wichtig, weil auch das finde ich wichtig, dass man das mal hört. Was beinhaltet das? Dass nämlich ein Patient, ein Arbeitnehmer letzten Endes 70% seines Bruttogehaltes noch zur Verfügung bekommt innerhalb dieser 78 Wochen. Auf der anderen Seite, wenn man in der Zeit aber schon vorher arbeitslos war und krank wird, dann hat man 60% des Nettogehaltes noch als Anspruch im Rahmen dieser Krankheitsfortzahlung. Das muss man wissen, was man auch weiß. Die Patienten haben ja nicht nur den zeitlich begrenzten Druck von diesen 78 Wochen, die sie maximal darauf zugreifen können, sondern sie haben natürlich auch einen finanziellen Druck, der natürlich heißt, ich habe keine Gehaltsstruktur, die sich in einem schönen, sicheren Rahmen bewegt, sondern eben diesbezüglich, wie ich gerade gesagt habe, deutlich reduziert. Das ist, wer das wissen will, das ist auch geregelt in der Sozialgesetzgebung 3, nur mal erwähnt, Paragraph 145. Ich habe das bewusst mal gebracht, weil auch da musste ich mich von meinen Sozialwissenschaftlern nochmal beraten lassen. Das ist das Erste, also der zeitliche Druck, wo man begrenzt eigentlich Geld überhaupt erfahren darf. Das heißt, das Gutachten ist natürlich insofern wichtig, dass wir dem Patienten erstmal eine, wenn wir dafür beauftragt werden, eine gewisse Sicherheit geben, dahingehend, dass diese Möglichkeit über diese 78 Wochen hinaus Anspruch zu bekommen, denn das ist jetzt ein ganz spezieller Fall, wenn es um Frühberentung geht. Ja, Das heißt also, ein Patient, und da ist eigentlich wieder der Psychologe, der Ingo, eigentlich dann notwendig, dass wir ja sehr oft erleben, dass die Patienten extrem und Patientinnen extrem unter Zeitdruck stehen, nämlich letztendlich zu wissen, bekomme ich überhaupt ein Gutachten? Dazu muss man natürlich auch gerade bei Frühberentung eine gewisse Zeit, nämlich 3 Jahre überhaupt beruflich innerhalb von den letzten 5 Jahren tätig gewesen sein, sonst hat man überhaupt keinen Anspruch auf eine Frühberentung, das kommt noch dazu. Und auf der anderen Seite geht es auch darum zu sehen, im Rahmen der eigentlichen Frühberentung, wenn man diese Gutachten stellt, dann ist natürlich auch wichtig, bekomme ich eine positive oder eine negative Nachricht, also einen weiteren Druck. Und wenn dieser Schritt dann vollzogen ist oder man hat tatsächlich den Nutzen, nämlich dass man eine Frühberentung bekommen sollte, dann ist diese Frühberentung erstmal zeitlich begrenzt. Und das kommt noch dazu. Das heißt, innerhalb der darauffolgenden 3 Jahre wird in der Regel jedes Jahr nochmal geprüft, ob man eine Frühberentung überhaupt bekommen kann, beziehungsweise fortgesetzt bekommt, weil erst nach weiteren 3 Jahren eine dauerhafte, unbegrenzte Frühberentung ausgestellt wird. Also das, was ich damit sagen will, ich weiß, dass es jetzt sehr detailliert war, aber ich finde es wichtig, dass es ja nicht damit getan ist, zu sagen, man ist doch jetzt lange unfähig geschrieben, sondern der Patient ist also, wenn man das mal so zusammennimmt, die darauffolgenden nahezu 4 bis 5 Jahre zeitlich unter Druck. Und das erzeugt natürlich psychologische Auswirkungen, was der Ingo gerne auch noch mit 1 oder 2 Sätzen noch ausführen kann.
Ja, vielleicht so ganz praktisch, dass oft eine Begutachtung dann ansteht, wenn durch einen Vorfall, durch beispielsweise einen Unfall, die Person dann aus ihrem beruflichen und auch psychosozialen Umfeld rausgenommen wird und damit ja so eine neue Identifikation stattfindet. Das heißt, die alten Rollen, die klappen nicht mehr, das mal einfach gesagt. Und es kommt zu einer neuen Rollenfindung und damit zu einer komplett neuen Art, überhaupt mit seinem Beruf umzugehen, mit seinen Kollegen umzugehen. Und das ist schon ein deutlicher Einschnitt und kann eine deutliche Belastung sein.
Ihr habt jetzt ja einiges erzählt zum Thema Frühberentung, also geht es erstmal um die Rentenversicherung auch. Aber was sind denn noch so Fragestellungen für Gutachten so insgesamt? Wann kommen denn Patienten zum Gutachten?
Also ich denke mal, das ist, man muss sagen, dass gerade bei den medizinischen, schmerzmedizinischen Fragestellungen das große Gros geworden ist. Du hast vollkommen recht, dass du sagst, es gibt auch sicherlich andere Fragestellungen. Aber wenn man mal so die Schlagzahl der schmerzmedizinischen Gutachten nimmt, dann ist das sozusagen die große Kerbe dessen, was wir im Moment sehen. Also das ist nicht nur bei uns im Institut so, sondern im Grunde genommen bei vielen, vielen anderen Kollegen. Das ist sozusagen, macht mittlerweile den Großteil des Kuchens aus an den Fragestellungen schmerzmedizinisch. Aber es gibt natürlich, wie du richtig sagst, auch andere Fragestellungen, nämlich die Tatsache, was ja auch die Kassen, man muss immer sehen, was wollen die Kassen? Die Kassen wollen, wie jede Versicherung, ich mache es mal so salopp, möglichst wenig zahlen, möglichst dem anderen Auftraggeber, siehe die Rentenversicherung, siehe es auch andere begünstigte Versicherungsträger, den, ich nenne das mal so, den schwarzen Peter zuschieben. Das heißt, die Krankenversicherung hat natürlich den Wunsch, möglichst schnell die Patienten in der beruflichen Rehabilitation zu sehen, sie wieder zurückzuführen. Und wenn das nicht geht, dann ist das Stichwort Reha vor Rente. Das heißt, dass sie natürlich ganz schnell den Rentenversicherungsträger das Thema abgeben. Das ist so der sogenannte SGB VI. Das heißt, da greift die Rentenversicherung ein und übernimmt dann diese Zeit, indem sie die Patienten verpflichtet übrigens. Dazu kann die Kasse jeden Patienten, jeden chronischen Patienten verpflichten, in eine Rehabilitation zu gehen. Da sehe ich zum Beispiel ein großes Problem, nämlich haben wir hier die Ausrichtung mehr in eine orthopädische Rehabilitation, in eine psychologische, psychosomatische. Da ist es sehr, sehr schwierig. Das erleben wir oft. Also dementsprechend geht es, wie wir jetzt gesagt haben, einerseits um die Rente. Es geht aber auch um Krankengeldfortzahlung. Also die Kasse darf sich jederzeit in Arbeitsunfähigkeitszuständen über den medizinischen Dienst absichern, ob hier die Notwendigkeit überhaupt besteht, ein Krankengeld fortzusetzen, und das jederzeit. Neben dem haben wir natürlich auch oft Fragestellungen Richtung gerade der Behinderung. Also ich denke mal, du kennst das ja auch noch in deiner Zeit, die Fragestellung gerade der Behinderung. Wir hatten heute wieder 4, 5 Patienten, die gerade wegen dieser Fragestellung hereinkommen und sagen, wie ist das denn bei einer Kniesituation? Ich versuche seit seit 2 Jahren mit meinem Knie, was jetzt schwer arthrotisch ist, einen Grad der Behinderung zu bekommen, bekomme das aber nicht, obwohl ich doch gar nicht laufen kann. Und trotzdem lehnt das mit jedem Aufwand, den ich betreibe, die Versicherung hier in dem Zusammenhang. Dafür sind die sogenannten SGB 9 zuständig, dass jetzt gerade der Behinderung wird festgestellt oder festgelegt und da fällt der Schmerz einfach komplett durch. Also wir haben hierfür keine Begutachtung, die auf die Gelenke beruht, wo man anhand der Gelenksbeurteilung des Schmerzbildes kombiniert ein Grad der Behinderung geht. Also hier zählt am Ende des Tages, so hart es sich klingt, aber eine prothetische Versorgung des Knies erzeugt eine nahezu nahtlose 40-50%ige GDB. Eine Hüftprothese erzeugt ca. 30-40% GDB, während eine arthrotische Situation nicht mal 20% einer Grad der Behinderung bekommt. Das macht also deutlich, worauf gewisse Richtungen auch von Seiten einer Graduierung des Behindertengrads hinauslaufen. Daneben gibt es in der Pflegeeinstufung, auch da ein weiterer wichtiger Punkt, nach SGB 11 gibt es ebenfalls eine Problematik, die wir ja sehen. Wir sehen ja laufende Veränderungen der Pflegeeinstufung. Wir haben eine Veränderung in den letzten 4 bis 5 Jahren durchgemacht. Und da ist natürlich auch wiederum die Thematik da, wenn man über rein psychologische oder psychosomatische Krankheitsbilder spricht, dass es sehr oft nicht in der Pflegestufe adäquat dargestellt wird. Also man sieht, dass Schmerz, auch andere psychologische Krankheitsbilder oft lückenhaft im Rahmen der Gesetzgebung bei diesen Fragestellungen durchfällt. Und deshalb umso wichtiger ist es natürlich zu versuchen, explizit durch schmerzmedizinische Gutachten in Kombination mit psychologischen Kollegen das Ganze natürlich dann auch möglichst dingfest zu machen, sodass wir auch klare Aussagen treffen, was das Krankheitsbild betrifft.
Du hast jetzt was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen, wer kann denn überhaupt so ein Gutachten erstellen? Ich denke, als Arzt oder Ärztin alleine wird es ja schwierig und vor allen Dingen, du musst dich ja auch rechtlich noch auskennen. Und also, wer kann ein solches Gutachten erstellen? Welche Voraussetzungen müssen denn da gegeben sein?
Also das grundsätzlich ist es so, dass, und das ist leider der Fall, was ich so nicht teile, aber es ist erlaubt, jeder Arzt kann, der approbiert ist, ein Gutachten erstellen. Das ist erstmal die Grundlage nach deutschem Recht. Gleichzeitig ist aber so, dass natürlich es gibt Vorgaben, nämlich die Tatsache, dass für sogenannte schmerzmedizinische Gutachten grundsätzlich ein Facharzt, muss er ja sein, sonst kann er die spezielle Schmerztherapie ja nicht erwerben, ein Facharzt mit der Zusatzbezeichnung spezielle Schmerztherapie dieses Gutachten erstellen kann. Dann gibt es daneben noch sogenannte integrative oder interdisziplinäre Gutachten, die geäußert werden. Und auf der Grundlage kann oder soll dieses Gutachten immer noch wünschenswerterweise mit einem Psychologen oder Psychosomatiker in Kombination auch erstellt werden. Diese Gutachten nennen sich so per se interdisziplinäre Gutachten. Es ist also, um das zusammenzufassen, es geht eigentlich um Gutachten per se, kann letzten Endes jeder approbierte Arzt, schmerzmedizinische Gutachten, Facharzt mit spezielle Schmerztherapie und interdisziplinäre Gutachten immer durch Zuziehen entweder eines Psychologen oder Psychosomatikers, aber letzten Endes auch ein sollte fakultativ, ist nicht obligat, ein Arzt mit der Zusatzbezeichnung spezielle Schmerztherapie dazugezogen werden.
Also gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, ich denke, gerade die psychologische Seite, wenn jetzt nur, in Anführungszeichen, nur Arzt, der vielleicht jetzt nicht unbedingt eine psychotherapeutische oder Ausbildung hat, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Und dann ist die nächste Frage, wie findet man denn einen Gutachter?
Also es gibt, einerseits kann man sich als Patient, Patientin bei den Bundesärztekammern informieren. Das ist, glaube ich, auch mal ein wichtiger Schritt. Man kann sich natürlich direkt, und es muss auch wissen, dass, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, dass die Arbeitsämter ja auch Gutachter dazuziehen können. Übrigens ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerade noch so ein bisschen dann nicht erwähnt habe, aber wichtig ist. Das heißt, natürlich die gesamten Institutionen wie die Arbeitsämter, Versicherungen, Rentenversicherung, Unfallversicherung, Krankenversicherung Unfallversicherungen. Also all diese Institutionen können eigene Gutachter hinzuziehen. Das ist natürlich immer die Thematik, das hat immer so ein Geschmäckle, das wissen wir ja, wenn Versicherungen ihre eigenen Gutachter bestellen. Ne? Also von daher geht es immer am Ende des Tages ja auch um die Unabhängigkeit, die Objektivierbarkeit und auch natürlich die fachliche Kompetenz im Hintergrund sein. Aber grundsätzlich, und das ist wichtig, wie ich finde, dass bei schmerzmedizinischen Gutachtern oder Gutachten der Patient, die Patientin auf einen Facharzt mit der Zusatzbezeichnung spezielle Schmerztherapie bestehen kann und bestehen darf.
Wenn jetzt so ein Patient zu einem Gutachter einbestellt wird, was sollte er da unbedingt beachten? Du hast gesagt, also zum einen, wenn es um Schmerz geht, natürlich jemand, der die Zusatzbezeichnung spezielle Schmerztherapie hat. Was sollte der Patient dem Gutachter denn vorlegen? Was muss er mitbringen? Was ist wichtig im Rahmen eines Gutachtens?
Also da ist ja schon ganz wichtig, dass wir für die gesamte Evaluierung des Patientenprofils ja letzten Endes sowohl ich sag mal, Befundungen für den Schmerzarzt, wie auch für den Psychologen brauchen. Also ich beantworte die Frage mal so, man muss die Betrachtung aus Sicht des Patienten sehen und die Betrachtung aus Sicht des Gutachters sehen. Also der Patient sollte nach Möglichkeit alles Relevante, was aus seiner Sicht für sein Gutachten relevant ist, was auch für ihn wichtig ist. Das heißt nicht, dass er das uns so vorgeben muss, wie wir es gerne wollen, sondern was aus seiner Sicht relevant ist. Das ist erstmal die Priorisierung, die er letzten Endes fasst. Das ist ganz wichtig. Das heißt, alle Stichwort, die Anamnese, Stichwort ist, wann ist ein Ereignis entstanden, welche Problematiken sind daraus gefolgert, welche Befunde wurden erhoben, welche Institutionen haben diese Befunde dokumentiert, welche Kernspinnen, neurologischen Berichte, sonstigen laborchemischen Werte sind noch relevant und alles das, was er uns beibringen kann. Das ist das Erste. Aus Sicht des Gutachters ist es demgegenüber wichtig, dass wir das Ganze natürlich möglichst in gewisse Betrachtung aus Sicht der Fragebögen. Wir haben ja standardisierte Fragebögen, das erleichtert uns das Arbeiten, die ja mittlerweile sowohl der Deutsche Schmerzfragebogen wie auch das iDoc Live, das nehmen wir ja von der DGS auch dazu, dass man das digitalisiert vorliegen hat, sodass wir relativ zügig die Dokumentation auch, wie ich das vorhin gesagt habe, transformieren können in eine gewisse Auswertung. Und natürlich ist ganz wichtig, das ist das Thema Arbeits- und Sozialanamnese, wo wir natürlich genau sehen können, wie ist denn auch die gesamte Stresssituation des Patienten. Ich erinnere da nur an die gesamte Ausrichtung der Yellow Flags. Und wir machen darüber hinaus sogenannte Funktionsanalysen. Es gibt ja eine eigene sogenannte ICF-Klassifikation. Und diese ICF ist natürlich ganz wichtig, dass man Muskelfunktionen, Gelenkfunktion natürlich erfassen muss, gerade wenn es um die Fragestellung von Unfallgutachten geht. Daneben, und das gebe ich jetzt gern weiter an den Ingo, sind natürlich die Akzente von Selbsteinschätzung, Leistungsfähigkeit nochmal und Fremdanamnesen auch nochmal wichtig.
Ich würde mal ganz kurz noch unterbrechen. Du hast nämlich erwähnt Yellow Flags. Vielleicht kannst du das unseren Zuhörern nochmal ganz kurz erklären, was das ist.
Also Yellow Flags sind eigentlich alle Begleitumstände, die Einfluss auf das Schmerzbild nehmen können. Beruflich, wie privat.
Super, vielen Dank. Ingo, würdest du uns dann noch ganz kurz etwas sagen, wie das so ist mit der psychologischen Befragung, Fragebögen oder was dann da noch wichtig ist?
Ja, also wir haben jetzt mehrere Mittel sozusagen der Diagnostik zur Verfügung. Zum einen die Fragebögen, jetzt das, was Richard schon sagte, zur Schmerzdiagnostik, dann aber auch zur Funktionsbeeinträchtigung. Bis hin auch zu Testverfahren zur Leistungsdiagnostik, die wir anwenden können, zum Beispiel einen Intelligenztest, den man machen kann. Man hat also erstmal darüber standardisierte Fragebogentools zur Verfügung, aber auch schon in der Anamnese macht man ja auch eine Verhaltensbeobachtung, guckt sich zum Beispiel formale Denkstörungen an, schaut sich ja eigentlich so Standard, sammelt verschiedene Eindrücke und schaut auch, dass man Einschränkungen in der Partizipation im gesellschaftlichen Lebensbereichen, also sprich familiären Lebensbereich, auch mit aufnimmt. Das heißt zum Beispiel jetzt schmerzbedingte Partnerprobleme, schmerzbedingte Einschränkungen dann mit sozialen Kontakten im beruflichen Umfeld. Das nehmen wir auf. Auch eine Selbsteinschätzung des Patienten nehmen wir mit auf. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir auch schauen, wenn der Patient für uns schon bekannt ist, wie war das eigentlich vor dem Ereignis? Ja, also das heißt, wir schauen auch zurück, wie ist der Verlauf des jeweiligen Patienten in der Diagnostik? Was hat sich verändert?
Ja, vielen Dank. Das ist ja doch nicht ganz so einfach mit dem Gutachten. Und das waren jetzt ganz viele Informationen, die ich jetzt noch einmal ganz kurz zusammenfassen möchte. Also, schmerzmedizinische Gutachten sind eigentlich so, dass ein Arzt das alleine machen könnte, rein theoretisch. Der sollte aber zumindest die Zusatzbezeichnung spezielle Schmerztherapie haben. Besser wäre es natürlich, wenn Arzt und Psychologe das von Anfang an zusammen machen könnten, weil bei den Schmerzen spielt eben auch nicht nur die organischen Befunde, sondern auch psychologische Befunde. Was macht der Schmerz mit dem Patienten, beziehungsweise welche psychischen Ereignisse können Schmerzen triggern, um das auch feststellen zu können und herauszuarbeiten. Dazu gibt es verschiedene Fragebögen, da gibt es verschiedene, ihr habt es Tools genannt, verschiedene Methoden, um festzustellen, auch wie die Funktionseinschränkungen des Patienten sind, aber auch, wie sich zum Beispiel psychische Einschränkungen, wenn ich es mal so nennen darf, oder psychische Komorbiditäten, das heißt zusätzliche Erkrankungen, die entweder durch den Schmerz entstehen oder psychische Erkrankungen, die den Schmerz triggern, dass das eben auch rauskommt. Wird von verschiedenen Institutionen beantragt. Man braucht es für die Krankenkassen, für die Rentenversicherung. Es geht um viele wichtige Dinge finanzieller Art. Es geht darum, wie man beruflich weiterkommt. Also alles ganz, ganz wesentliche Dinge. Und es ist sicher ein ganz wichtiges Thema, was für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen doch sehr viel Aufschluss gebracht hat. Also ganz herzlichen Dank euch beiden nochmal dafür und dass ihr das uns so dargestellt habt. Ja, dafür sind wir jetzt für heute erstmal am Ende. Das war der Podcast zum Thema Begutachtung von Schmerzpatienten. Lieber Richard, lieber Ingo, ganz herzlichen Dank dafür. Zum Thema Gutachten, das wirft ja nun doch noch einige Fragen auf, nämlich welche besonderen Umstände, welche besonderen Schmerzbilder, die ganz wichtig sind für ein Gutachten. Und ja, wenn ich schon mal so frage, was denn da vielleicht so wichtig ist, dann gibt es da sicher einiges, was wir noch weiter besprechen müssen. Und das werden wir dann in dem nächsten Podcast Schmerzmedizinische Gutachten spezial tun. Deshalb wichtig für Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt: Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.